Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Evangelium nach Johannes im 14. Kapitel. Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Herr, segne an uns dein Wort in Gnaden. Amen.
Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens.
Das waren die letzten Worte Dietrich Bonhoeffers. Er hat sie einem Mitgefangenen auf den Weg gegeben, als er am 8. April 1945 abgeführt wurde, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Noch am gleichen Tag wurde Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg in der Oberpfalz von einem SS-Standgericht zum Tode verurteilt und am nächsten Morgen zwischen 6 und 7 Uhr gehängt. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je so einen Menschen Gott ergeben sterben sehen, sagte einer der anwesenden SS-Ärzte.
Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens.
Er bestätigt, was Bonhoeffer in seinen Briefen, in seinen theologischen Werken, in seinen Gebeten ausgestrahlt hat. Es war gerade seine tiefe Frömmigkeit, die ihn freigemacht hat von jeglicher Frömmelei. Es war seine feste Gewissheit in der Nachfolge Jesu, die ihn in einem tiefen Sinn offen gemacht hat für das moderne Leben. Warten auf Gottes Zeit, beten und das Gerechte tun. In diesem Fall konsequent und mutig gegen ein Verbrechen in einer ganz bestimmten Situation einzutreten. Wer war dieser Mann? Prägend für ihn sind sein Elternhaus und sein Studium. Dietrich wächst in Berlin in einer bildungsbürgerlichen Familie auf. Die Familie macht viel Musik, alle gehen warmherzig miteinander um. Dietrich lernt leicht, macht früh Abitur. Schon im Alter von 21 Jahren schließt er das Theologiestudium mit einer Doktorarbeit ab. In den 1930er Jahren reist er dann mehrmals ins Ausland. Als Vikar in Barcelona während eines theologischen Studienjahres in New York und als Pastor in einer deutschsprachigen Gemeinde in London knüpft er internationale Kontakte. Bonhoeffer wird 1931 Privatdozent in Berlin und kritisiert öffentlich die NS-Judenpolitik. Als am 9. November 1938 in Deutschland die Synagogen brennen, unterstreicht er in seiner Bibel einen Vers aus Psalm 74. Sie verbrennen Gottes Häuser im Land. In dieser Zeit wird er von der Bergpredigt Jesu stark geprägt. An seinen Bruder schreibt er 1934:
Ich glaube zu wissen, dass ich eigentlich erst innerlich klar und aufrichtig sein würde, wenn ich mit der Bergpredigt wirklich anfinge, ernst zu machen. Hier sitzt die einzige Kraftquelle, die den ganzen Zauber und Spuk einmal in die Luft sprengen kann.
Ernst machen mit der Bergpredigt. Zum Beispiel mit dem Satz Jesu: Selig sind die Friedenstiften. Oder: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das ist die Wurzel für Bonhoeffers Friedensengagement, um das drohende Ausbrechen eines Weltkrieges zu verhindern. Er ahnt, dass sein Einsatz für den Frieden unter Umständen einmal große Opfer von ihm verlangen wird. Bereits 1932 sagt er in einer Predigt:
Wir müssen uns nicht wundern, wenn auch für unsere Kirche wieder Zeiten kommen werden, wo Märtyrerblut gefordert werden wird.
Mit der Machtergreifung Adolf Hitlers im Januar 1933 beginnt sich diese Ahnung zu erfüllen. Anlass zur offenen Opposition gegen die Nazi-Herrschaft wird die Verkündigung des Nicht-Aria-Gesetzes im April 1933. Bonhoeffer tritt in aller Deutlichkeit für die Juden ein. Als seine Kirche ihm nicht folgt, legt er seinen Amtsbrüdern den Austritt aus der hitlertreuen Kirche nahe. Es entsteht die Bekennende Kirche. Im Predigerseminar Finkenwalde bei Stettin versucht er, zusammen mit jungen Vikaren die Kreuzesnachfolge Christi radikal zu leben. Er lehrt seine Vikare den engen Zusammenhang zwischen gottesdienstlichem und weltlichem Handeln.
Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen.
Das hat gesessen. Gregorianisch singen meint Psalmen singen. Wir tun das bis heute in der Kirche. Und schreien wir für die Juden, wenn sie angefeindet werden? Bei Bonhoeffer kündigt sich hier der Theologe im aktiven Widerstand an. Er sagt später:
Wenn ein Wahnsinniger auf dem Kurfürstendamm sein Auto über den Gehweg steuert, so kann ich als Pastor nicht nur die Toten beerdigen und die Angehörigen trösten. Ich muss hinzuspringen und den Fahrer vom Steuer reißen, wenn ich eben an dieser Stelle stehe.
Diese Worte Bonhoeffers übermittelte ein Mitgefangener aus dem Tegeler Gefängnis und sie berühren mich heute ganz unmittelbar. Der Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vor 3 Jahren steht mir sofort vor Augen, als ein Wahnsinniger mit einem LKW auf dem Kuhdamm mitten in eine Menschenmenge rast. Ein Eingreifen und Stoppen des Wagens hätte möglicherweise viele Menschenleben gerettet. Doch wer rechnete schon mit so einer Wahnsinnstat? Bonhoeffer hatte den klaren Blick dafür. 1939 hat er sich entschieden, seinem Schwager Hans von Donani im aktiven Widerstand gegen Hitler beizustehen und seine ökumenischen Kontakte dafür zu nutzen. Aber schon einige Jahre zuvor hatten ihn die Übergriffe der Nationalsozialisten auf jüdische Mitbürger beschäftigt. Er stellt sich die Frage: Wann hat die Kirche als Ganze oder ein Einzelner das Recht, Widerstand zu leisten? Bonhoeffer kommt zu dem Schluss: Wenn der Staat nicht für Recht und Ordnung sorgt, sondern zu einem Unrechtsstaat wird, dann muss die Kirche einschreiten. Dann besteht ihre Aufgabe darin,
nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen.
Die Kirche soll also nicht nur an der Seite der Opfer stehen, sie seelsorgerlich begleiten und trösten, sie hat auch das Recht, ja sogar die Pflicht, sich dem Unrecht entgegenzustellen. Wer dem Rad in die Speichen fällt, bringt es zum Halten, provoziert seinen Sturz, stoppt einen Kreislauf. Wer dem Rad in die Speichen fällt, riskiert aber auch selber dabei unter die Räder zu kommen. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich den Bogen zu uns heute schlagen. Wenn wir eines aus unserer Geschichte gelernt haben, dann dies: sehr, sehr achtsam und sehr, sehr konsequent zu sein, wenn zum Beispiel Jüdinnen und Juden bedroht werden, so wie letztes Jahr bei dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Habt ihr noch vor Augen die Einschüsse in die Holztür der Synagoge? Oder wenn ausländische Mitbürger wie in Hanau vor gut 2 Monaten wieder von einem Wahnsinnigen umgebracht werden? Wir dürfen nicht schweigen, wenn Hass und Hetze in sozialen Medien geschürt werden, wenn auf Pegida-Demonstrationen die alte braune Soße wieder aufkocht. Hier gilt es, nicht nur den Opfern zur Seite zu stehen, sondern tatsächlich jeglichen antisemitischen oder fremdenfeindlichen Rädern in die Speichen zu fallen. Als Bonhoeffer damals in den politischen Widerstand eintauchte, beschäftigte er sich unablässig mit der Schuldfrage. Ähnlich wie zur selben Zeit Hans und Sophie Scholl sowie die anderen Mitglieder der Weißen Rose in München erkennt er, dass es Situationen geben kann, in denen ein Christ aus Liebe zum Nächsten schuldig werden muss. So oder so. Er erkennt, dass sein Eintreten in den politischen Widerstand nur gewagt werden kann als ein Tun, für das er sich ganz allein im Blick auf Christus entscheiden muss, für das er ganz allein verantwortlich ist. Mitten in Hamburg, auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Rathaus, vor der Hauptkirche St. Petri steht eine Statue von Dietrich Bonhoeffer. Aufrecht, unbeirrbar, ungebrochen steht Bonhoeffer da, an zentraler Stelle auf der Schwelle zwischen Heiligen und öffentlichem Raum. Wenn ihr da mal vorbeigeht, dann schaut auf seine Hände. Sie sind über der Brust gekreuzt, mit einem Seil festgebunden. Und dennoch, eine Hand ist zur Faust geballt, die andere mit drei gespreizten Fingern wie zum Segen leicht geöffnet. So als wollte Bonhoeffer die Menschen, die an ihm vorübergehen, daran erinnern, wofür die Kirche steht und welche Haltungen es heute braucht. Widerstand und Ergebung. Das Wort Ergebung klingt in unseren Ohren nach Aufgeben, nach Kapitulieren. Doch Bonhoeffer geht es um etwas anderes, nämlich sich hinzugeben, sich zu öffnen für das Handeln Gottes und sich ganz seinem Willen anzuvertrauen. Bonhoeffer sagt es so:
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dazu braucht er Menschen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.
Widerstand und Ergebung, beides gehört zusammen. Ich denke, das braucht es auch heute. Menschen, die wie er für ihren Glauben einstehen und sich einmischen in den Lauf dieser Welt. Menschen, die mutig dem Bösen widerstehen, weil sie sich in ihrem Leben von Gott gehalten und getragen wissen. Bonhoeffer verbringt seine letzten beiden Lebensjahre im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis von Berlin-Tegel. Im April 1943 wird er verhaftet und wenige Monate später zum Tode verurteilt. Im Gefängnis lebt er getrennt von seiner Familie, getrennt von seiner Verlobten, getrennt von den Mitverschwörern. Er durchlebt eine Zeit, in der er sich angefochten fühlt. Aber aus den Briefen seiner langen Haftzeit spricht nicht nur der im Widerstand Kämpfende, sondern auch der andere Bonhoeffer, der getröstete und tröstende Glaubenszeuge. Der Mensch, der sich ins Unabänderliche fügt, ohne zu verzweifeln. Der betende Mensch. Bonhoeffer findet in seiner Gefangenschaft Trost, ganz besonders in den Liedern von Paul Gerhardt. Zum Beispiel sollte ich meinem Gott nicht singen. Er liest diese Lieder immer und immer wieder, lernt sie auswendig, meditiert sie. Oder er dichtet selbst, wie in der Silvesternacht 1944-1945.
Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Wie vielen Menschen, ob jung oder alt, haben gerade diese Worte bis heute Trost und ein tiefes Gefühl der Geborgenheit in Gottes Hand gegeben. So begegnet uns in Dietrich Bonhoeffer ein Glaubenszeuge, der in der Nachfolge Jesu Christi bereit ist zum Leiden und bis zum Äußersten auch zum Sterben. Der sich in diesen Leiden und Sterben aber zutiefst geborgen weiß bei Gott. Bonhoeffer lebte und starb in der Gewissheit, dass der auferstandene Christus bei ihm ist.
Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln,
sagt er. Und noch einmal seine letzten Worte.
Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens.
Amen.